Ja, hallo, wunderschönen guten Tag. Ihr seid wieder richtiger Sender, Radio X, richtiger Monatstag für die Freitage im Monat, richtige Uhrzeit, 16 bis 17 Uhr und die richtige Sendung, Umweltmagazin Greenpeace Frankfurt bei Radio X. Radio X gibt es auf 91,8 FM, DAB Plus als Livestream unter www.radiox.de. Und wieder der Hinweis, wenn ihr früher weg wollt oder müsst und oder die Sendung überhaupt nochmal nachhören wollt, ab morgen für 7 Tage in der Audiothek bei Radio X unter Radio X plus 7. Soweit die Einleitung, die jetzt kommt. Solidarische Landwirtschaft, in Klammer als Kürzel Solavi, wie man das betonen mag, Untertitel Wege für ein neues Miteinander. Die Landwirtschaft steht vor enormen Herausforderungen. Diese ergeben sich schon allein aus den Veränderungen durch den Klimawandel. Grundwasserverfügbarkeit und Verschmutzung, da habe ich jetzt mal das Stichwort Nitrat in Klammer gesetzt, da können wir vielleicht nachher drüber reden noch kurz. Grundwasserverfügbarkeit und Verschmutzung, die Qualität der Böden, der Verlust der Artenvielfalt, das sind alles weitere Belastungsfaktoren. Die Konzentration auf die großen Handelskonzerne hat in den vergangenen Jahren zugenommen. Der Preisdruck sowie die Ansprüche an, ich sage das jetzt mal in Anführungszeichen, genormtes Gemüse und Obst haben dazu geführt, dass es einen Schwund bei den bäuerlichen Betrieben gibt. Demgegenüber stehen große Agrarbetriebe mit riesigen Anbauflächen, Importware aus Niedriglohnländern, aus Südeuropa und Containerware aus dem Rest der Welt. Eine Agrarwende könnte die solidarische Landwirtschaft herbeiführen. Sie kommt sowohl den Bäuerinnen und Bäuern als auch den Verbraucherinnen und Verbrauchern zugute. Was ist eine solidarische Landwirtschaft? Wie funktioniert sie? Nach welchen Prinzipien arbeitet sie? Welche sind die Vorteile für die Landwirtinnen und Landwirte und die Solavi-Mitglieder? Was wird da angebaut und angeboten? Darüber spreche ich heute mit der Luise Henze vom Luisenhof. Hallo Luise.
Hallo, guten Tag.
Dann habe ich die Katrin Skog hier. Sie ist eine Solavistin. Ihr müsst mir jetzt auf die Sprünge helfen. Welcher Begriff ist euch lieber?
Ja, also hallo Katrin. Hallo Otto, ich bin Solavistin und Mitglied in der Kerngruppe.
Okay. Und der Benjamin Zialowski, habe ich den Namen richtig ausgesprochen?
Super.
Ja, super, oh, danke. Er ist auch Mitglied bei den Solavisten.
Das stimmt.
Hallo. Benjamin, schönen guten Tag. Gut, dann fangen wir mal an. Wir haben da ein weites Feld zu bearbeiten. Luise, ich fange jetzt mal bei dir an, so die allgemeinen Sachen. Was ist eine solidarische Landwirtschaft? Und gleich anschließend dazu die Frage, haben du und dein Mann Daniel schon vorher Landwirtschaft betrieben?
Ja, also ich glaube, was solidarische Landwirtschaft ist, das wird sich auch noch klären im Laufe des Abends. Das kann man nicht mit einem Satz umfassen, aber vielleicht einen Satz dazu. Die Mitglieder vorfinanzieren den Anbau und teilen sich dann die Ernte. So in einem Kernsatz zusammengefasst. Okay. Wir haben auf dem Luisenhof in Niederdorf-Helden, das liegt am südlichen Rand der Wetterau, da haben wir 70 Hektar Land. Das war der Hof meiner Eltern. Der wurde konventionell bewirtschaftet, ehe wir ihn vor 30 Jahren auf Demeter umgestellt haben. Im Laufe der Jahre hat sich Gemüsebau, Kartoffelbau eigentlich als Schwerpunkt herausgestellt. Und wir sind jetzt mit der Solavi in der 9. Saison. Hatten vorher eigentlich eine langjährige, auch gute Zusammenarbeit mit Biomärkten im Rhein-Main-Gebiet.
Also Demeter ist Bio-Niveau oder biozertifiziert?
Auf jeden Fall ist es biozertifiziert. Es kommen dazu die Demeter-Richtlinien dann noch.
Okay. Ja. Du hattest jetzt die Größe, das heißt meine Frage schon wieder vorweggenommen. Sehr schön, so können wir weitermachen. Kein Problem. Ist das eine mittlere oder kleiner Hof? Wie stuft ihr das ein?
Für die Region mittel bis
eher größer.
Doch mittel, eigentlich mittel, kann man sagen. Okay. Für einen landwirtschaftlichen Betrieb eine mittlere Größe.
Okay. Die Was gab für euch den Anschluss auf eine Solawi umzustellen? Oder auszuweiten, wie immer man das jetzt formulieren
mag. Ja, die Idee, also das läuft ja auch unter dem Titel CSX, Community Supported Agriculture, kannten wir schon sehr lange, hat uns immer schon fasziniert und eigentlich begeistert, aber man musste erstmal den richtigen Moment finden und sich auch trauen, das auszuprobieren, dieses neue Wirtschaftssystem. Eigentlich war es, der Hauptgrund war, dass es mit dem Handel immer weniger Spaß gemacht hat. Mit dem Großhandel, Bio-Großhandel, mit den größeren Strukturen, dem, was du eben schon gesagt hast, zunehmender Druck, Preisdruck, die Normierung des Gemüses, der viele Ausschuss, der auf dem Kompost landet. Also viele Sachen, die wir heute noch ansprechen werden, die bei Solawi einfach anders laufen.
Ja, das wollte ich nachher nochmal im zweiten Block, wenn wir über die verschiedenen Angebote reden, was ja immer wieder, sage ich jetzt mal, für mich auch ernüchternd ist, um es mal vorsichtig auszudrücken, ist eben dieser Verlust, der stattfindet, bevor er überhaupt irgendwo landet an Lebensmitteln. Das wird jetzt ein Aspekt sein, den wir vielleicht nachher nochmal kurz ansprechen. Welche sind für euch die Vorteile von einer Solawi?
Auch das ist eine richtig lange Liste.
Es gibt wir haben noch 55 Minuten.
Es gibt eigentlich nur Vorteile. Das haben wir am Anfang auch nicht glauben können, ist aber so.
Okay.
Ja, und also wir teilen uns ja das Anbaurisiko mit den Mitgliedern. Wenn was nicht so wird, dann wir haben ja diese Vorfinanzierung des Anbaus, die Zusagen der Mitglieder, dass wir einen festen Beitrag haben. Und wir berechnen das vorher, was wir brauchen, um ein Jahr lang anbauen zu können. Das steht uns zur Verfügung, das Geld. Das heißt,
also eine gewisse Planungssicherheit,
kann man so sagen. Auf jeden Fall eine Planungssicherheit, eine sehr große Freiheit eigentlich auch in der Arbeit. Was wir anbauen, welche Sorten wir wählen, wir können da sehr, müssen uns nicht solchen Zwängen unterwerfen wie jetzt.
Ihr seid freier in euren Entscheidungen und Arbeitsweise.
Ja. Wir können ausbilden. Also wir nehmen uns Zeit für sowas auch. Dann wirklich regional, 15 Kilometer entfernt von Frankfurt. Wirklich saisonal, weil wir nichts zukaufen, sondern nur das, was in der Saison wächst, wird verteilt. Ressourcenschonend, also keine Verpackungen. Das wird ja noch im Einzelnen erklärt werden. Kein Abfall. Ja, schon mal einiges an
Vorteilen. Ja, kann man wohl sagen. Sie haben die Hälfte der Liste abgearbeitet. Katrin, was gab für dich denn den Anstoß? Oder wolltest du jetzt gerade zu dem Aspekt noch was sagen? Ansonsten meine Frage an dich, was gab für dich denn den Anstoß, eine Solawistin zu werden?
Ja, also das war 2017, als der Impuls von einem gemeinsamen Freund bei Luise und Daniel quasi eingebracht wurde. Sollen wir das jetzt nicht mal probieren und umsetzen? Und da war ich dann gleich von Anfang an mit dabei und fand die Idee ganz wunderbar und habe gedacht, ja, super, da mache ich mit in dieser Gründungsphase, in der wir uns dann auch zusammengesetzt haben und überlegt haben, wie können wir das jetzt umsetzen, mit wie viel Haushalten wollen wir denn so ein Jahr jetzt mal dieses Experiment wagen. Und sind dann auf 50 Haushalte gekommen, haben eine Abholstelle in Frankfurt gesucht und auch gefunden und dann quasi mit den Interessierten, und es ging sehr schnell über persönliche Kontakte, dass wir da 50 Haushalte zusammen hatten, dass wir gesagt haben, okay, jetzt für ein Jahr probieren wir das mal aus.
Und welchen Vorteil, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, weil das ist mir immer so eine Begrifflichkeit nach dem Motto, naja, wenn mir es nichts bringt, dann mache ich nichts, das ist mir etwas zu allgemein. Was ist denn für dich so etwas, wo du sagst, genau aus diesem Grund finde ich das spannend, interessant, das hilft mir in der Richtung weiter?
Ja, ich stolper jetzt über den Begriff Vorteil,
ja, genau.
Weil so bin ich ja jetzt überhaupt nicht dran gegangen. Es ist eine Idee, die ich unterstütze und versuche, das mit ins Laufen zu bringen. Also erstmal habe ich überhaupt nicht an Vorteile so gedacht. Und ich glaube, da geht's auch erstmal vorrangig nicht darum, sondern so ein System zu etablieren. Und da ist es ja erstmal, der erste Gedanke ist, direkt im Kontakt, im Austausch mit den Landwirtinnen zu sein und die zu unterstützen. Und dann kommt es auch dazu, dass die mit mir ihr Gemüse teilen, was wunderbar ist.
Benjamin, was hat dich dazu gebracht, Mitglied zu werden?
Also sozusagen zwei Sachen fallen mir ein. Das eine ist, ich bin vorher schon im Kunde bei Bio-Lebens-Supermärkten gewesen, also so Alnatura-mäßig. Und da ist mir schon auch auf den Wecker gegangen, dass das alles wunderschön aussieht und dass ich wusste, dass dahinter eine Geschichte ist von Gemüse und von Obst, die irgendwie was weggeworfen wird, weil es nicht in diesen Laden gelegt werden kann. Und da, das hat mich sofort fasziniert, an dem Prinzip zu sagen, okay, komm mal vor diesen Schritt so und gib und nimm das, was in die Kiste gelegt wird und was wunderbar ist, aber nicht 100% perfekt sein muss. Das finde ich einfach als Prinzip richtig gut. Und dann ist das Zweite, was mich bewegt, dass ich weiß, wie sehr sich jeder einzelne Mensch, also dieses Prinzip der Teilung in der Arbeit, dass der eine Mensch arbeitet und der andere gibt einfach Geld dafür. Und dieses Prinzip mal aufzubrechen und dahin zu kommen und zu sagen, okay, was ist es denn, wenn ich dir Geld gebe und sage, okay, ich gebe dir Summe X im Monat und du gibst mir dafür das Gemüse, was du mit dem größten möglichen Einsatz und dem Dank für das Vertrauen, was ich dir gegeben habe, geschenkt habe, dadurch, dass ich dir das Geld vorher gebe, was du leisten kannst, dass es allen gut geht dabei, auch dem Landwirt und der Landwirtin. Und das finde ich einfach als gesellschaftliches Konzept auch so gut, dass ich da unbedingt dabei sein wollte.
Nochmal an euch beiden, Luise, die kommst gleich wieder dran als Nächste. An euch beiden nochmal die Frage, außer dem finanziellen Beitrag, leistet ihr auch noch was anderes?
Ja, also ich bin Mitglied in der Kerngruppe und das ist eine Gruppe, die direkt mit den Landwirtinnen zusammenarbeitet, sich zusammensetzt und dann überlegt, wie können wir nochmal ganz gezielt unterstützen, quasi als Brücke zwischen den Mitgliedern und den Hof.
Legt ihr ab und zu auch Hand an? Um es mal so einfach.
Ja, es gibt Arbeitseinsätze. Ja. Genau, wird dann aufgerufen. Jetzt Unkraut jäten im Kürbis zum Beispiel. Und dann gibt's eine Liste und wer kommen mag, trägt sich dann da ein und dann sind da so 10, 15, 20 Leute, die diesen Arbeitseinsatz machen. Und da mag ich gern auch nochmal erzählen davon, dass es einfach einen Unterschied macht, ob ich irgendwo hingehe und Geld für Gemüse gebe und dann irgendwo einen Kürbis habe oder ob ein Kürbis gewachsen ist und irgendwann kriege ich den geliefert und ich weiß, ich hatte ein, zwei Einsätze und habe dazu beigetragen, dass der groß und toll wachsen konnte. Das ist ja eine Herzensangelegenheit, wo ich mich mit dem Herzen, mit Gemüse verbinde und mit der ganzen Gemeinschaft da. Es schmeckt einfach am Ende noch mal sehr viel besser.
Wie oft ist es im Jahr, Katrin?
Die Einsätze, also bei uns ist es jetzt so, dass wir nicht geregelte Einsatzpflichten haben, viermal im Monat oder dreimal im Monat, wie das vielleicht bei anderen Solawis der Fall ist, sondern bei uns läuft es wirklich auf Bedarf. Kommt eine E-Mail, jetzt ist es soweit, wir brauchen eure Unterstützung. Und da muss ich sagen, diese Corona-Zeit, da wurde das sehr intensiviert und daraus übrig geblieben ist, dass auch wirklich während der Woche vormittags dann auch mal drei oder vier Leute kommen, um helfen zu können. Also das hat sich sehr schön eingespielt, nicht nur am Wochenende, sondern auch während der Woche zu verschiedenen Uhrzeiten. Und das ist doch toll.
Luise, ist es für euch? Ja, also jetzt habe ich das mitbekommen, aber ihr ruft dazu auf, zu sagen, wir brauchen jetzt gerade jemanden aktuell. Ist es für euch wirklich eine Hilfe? Weil ich denke mir, da kommen ja sicher manchmal auch Leute, die, das ist jetzt nicht böse gemeint. Ich meine, ich kenne es von meinen jungen Jahren, wir hatten auch so ein bisschen Nebenerwerbslandwirtschaft und ja, da sind dann mitunter auch Leute dabei, die vielleicht nicht ganz so einen Zugang zu den handwerklichen Sachen haben. Ist das für euch dann bereichernd?
Ja, das ist auf jeden Fall eine Hilfe und ist auf jeden Fall bereichernd. Okay. Ja, weil ist natürlich auf dem Acker auch nicht so schlimm. Einer macht vielleicht dann eben nur einen Quadratmeter, während jemand anders 10 Quadratmeter schafft. Spielt ja keine große Rolle. Hauptsache im Ganzen werden wir fertig. Und das sind schon Sachen, die, wo es dann wirklich auch nötig ist, die wir mit unserem Team dann auch nicht stemmen können. Das ist schon so ein bisschen so eingerichtet, dass wir auch immer mal, also Kürbisernte ist ein gutes Beispiel, Das ist eine Handarbeit und da müssen wirklich viele Kürbisse geschnitten und eingesammelt werden. Da sind auch viele Kinder dabei. Also da kann man schon 20, 30 Leute können da mithelfen. Wenn wir es alleine machen müssten, wäre es schlecht. So.
Nächster Sprung jetzt ein bisschen. Wie verteilt ihr die geernteten Gemüse? Obst, habt ihr auch Obst, gibt tierische Produkte?
Es gibt keine tierischen Produkte, okay. Ja.
Wie bekommt ihr das an eure Solaristen? Das habe ich jetzt akzeptiert, Katrin, von dir, dass ich den Begriff nehme.
Ja. Ja. Ist ja so, dass alles, was jetzt in einer Woche erntereif ist oder aus dem Lager eben bereit ist, verteilt werden soll an, es sind 420 Haushalte, die daran partizipieren.
Aber wir fahren nicht einzelne Haushalte an?
Wir fahren nicht einzelne, okay, Haushalte an. Wir haben eine Abholstelle bei uns auf dem Hof und 5 Abholstellen in Frankfurt, so von Nordost nach Nordwest rüber, sag ich mal. Und die fahren wir haben einen LKW und fahren 2-mal die Woche eine Tour zu den Abholstellen, liefern die Sachen.
Das war meine nächste Frage. Ein Hofladen in dem Sinn habt ihr nicht, okay, sondern eine Abholstelle. Also man kann auch die Sachen dort bei euch direkt vor Ort abholen.
Da gibt es eben dann eine Gruppe, die kommt einfach am Dienstag, also ist eine feste Gruppe. Man kann ja nicht wählen, sondern man ist in einer Gruppe an einem Tag an einer speziellen Stelle drin auf der Liste und hakt sich da ab, sozusagen, wenn man holt. Ja, nee, wir haben keine anderen Vermarktungsstrukturen für Gemüse und Kartoffeln. Mhm. Das ist wirklich jetzt, läuft alles über die Solawi.
Katrin, Benjamin, wie kommt ihr an die Lebensmittel? Werdet ihr da benachrichtigt? Vor allem auch über das, was in der jeweiligen Woche im Angebot ist. Das sind nicht so Handelsbegriffe, aber mir fällt kein anderer ein, als zu sagen im Angebot. Wisst ihr, was da kommt? Wie entscheidet sich das, wie viel ihr mitnehmt? Kann jeder nehmen, so viel er möchte, und wer halt dann zu spät kommt, wie ich, der meistens eher immer in der Zeit herhetzt, würde dann ja leer ausgehen, oder wie funktioniert das?
Also wir wissen, was kommt, wir wissen, wohin es kommt und wann es kommt. Okay. Nämlich, also jetzt bei mir zum Beispiel, Freitag ist der Abholtag, da gibt es eine Abholstelle, dann stehen da große Kisten mit den verschiedenen Gemüsesorten, habe ich vorher eine Mail bekommen, in der dran steht, diese Woche das und das und das und das, mit Rezepten gerne auch dabei, genau. Was natürlich auch immer sehr anregend ist, weil nicht immer weiß man, was der Schwarzkohl, was ich da jetzt mit machen soll, aber danach weiß ich es und dann wird's auch lecker. Also, fahr da hin und dann sind's in den großen Kisten, ist dann jetzt wieder der Kürbis, oder sind mehrere Kisten Kürbis, und dann steht dann eine Liste bei meinem Anteil, den ich habe. Es gibt einen halben und einen ganzen Anteil. Für den ganzen Anteil wäre es dann ein Kürbis oder 2 Kürbisse. Kann ich mir also 2 Kürbisse aus der Kiste nehmen und lege sie in meine Tasche. Das gleiche mache ich mit den 1 Kilo Kartoffeln, den 500 Gramm Möhren, dem Sellerie und dem, was sonst noch alles da ist. Und ja, man misst es halt ab. Und ich weiß, dass ich das nehme, was auf der Liste steht. Weil das ist ja ausgerechnet, in meiner Abholstelle werden vielleicht 100 Leute abholen oder 50. Also ist die Menge so berechnet, dass wenn jeder sich 2 Kürbisse nimmt, dann sind insgesamt 100 Kürbisse da, dann sind am Ende die 100 Kürbisse weg. So, wenn ich mir jetzt 3 nehmen würde, dann hätte einer 1 weniger, da würde die Solidarität schon nicht mehr funktionieren, aber ich finde, es funktioniert gut.
Also es wird jeder Solawistin, Katrin, die entsprechende Menge vorab zugeteilt? Oder sind auf einer Liste und da wiegt ihr das dann ab, oder wie?
Genau, wie Benjamin es gerade erzählt hat, also es wird abgewogen und das ist schon manchmal ein Thema. Das genaue Abwiegen kann doch immer mal passieren, dass abends, je später der Abend, dann weniger noch vorhanden ist an dem Gemüse. Das sind jetzt Probleme, die versuchen wir anzugehen und auch rauszufinden, nur wo ist denn jetzt eigentlich, wo ist da ein Missverständnis, warum sind auf einmal dann keine Kürbisse mehr da, wo war die Kommunikation nicht eindeutig genug.
Also ganz kurz nochmal, das Vertrauen geht so weit, wenn ich das jetzt richtig interpretiere, das Vertrauen geht so weit, dass er sagt, es ist jede Person für das verantwortlich und akzeptiert es und hält sich auch dran.
Ja, okay. Genau. Und was es noch gibt in der Abholstelle, das ist eine Tauschkiste. Das heißt, wenn da jetzt ein Gemüse bei meinen Sachen dabei ist, das ich nicht so gerne mag, könnte ich das jetzt in die Tauschkiste packen und stattdessen mir was anderes aus der Tauschkiste rausnehmen. Oder ich packe es in die Tauschkiste und bin auch einfach so zufrieden und nehme nichts raus. Oder ich nehme es mit und verschenke das dann anderweitig. Aber das ist schon verbindlich, dass ich auch meinen Anteil oder meinen halben Anteil, dass ich den mitnehme und dann halt verwende.
Gut, schön. Vielen Dank euch mal bis hierher. Übers Gemüse der Woche sprechen wir nachher, weil jetzt ist ein bisschen langer Redebeitrag. Jetzt machen wir etwas Musik. Das Gemüse der Woche fand ich so spannend letzte Woche. Ich habe hier den Bob Marley und die Wailers und Punky Reggae Party. Okay, wir machen weiter. Solidarische Landwirtschaft für ein neues Miteinander. Und wir haben jetzt vorher über die Solabi allgemein gesprochen, über den Luisenhof in Niederdorf-Helden. Luise, worin besteht denn der Unterschied beim Gemüse für eine Solabi anzubauen oder für einen Lebensmittelgroßhandel?
Ja, einiges haben wir schon erwähnt davon.
Ja.
Vom Handel kommt halt immer dieser Preisdruck. Man steht natürlich stark in Konkurrenz mit anderen Anbauern, die vielleicht größere Flächen haben, anders mechanisiert sind. Es kommen Reklamationen regelmäßig rein, weil die Gurke doch ein bisschen zu krumm war oder der Kürbis doch nicht zwischen 800 und 1200 Gramm gewogen hat, sondern ein bisschen drüber. Also da gibt es ja sehr genaue Vorstellungen im Handel, wie das alles zu sein hat. Ja.
Ja, ich finde es immer wieder, dieser Gedanke kommt jetzt gerade wieder, weil du das mit der Gurke anführst, dass es eine Krümmungsverordnung der EU gibt, Fragezeichen, gibt es die noch? Also ich fand es immer etwas schräg, wenn man, also ich hatte mal vor einigen Zeit, wenn ich jetzt mal aus meinem Nähkästchen plaudern darf, mit einer Freundin zusammen eine Streuobstwiese und ich bin ein Apfelesser und da ist mir aufgefallen, dass kein Apfel gleich ist wie der andere. Und wenn ich in diesen Supermärkten stehe, frage ich mich immer, wie schaffen die das, dass der gleich groß an derselben Stelle rot und gelb ist und so weiter und so fort. Und zwar mit den Gurken, ich meine, die Erfahrung für euch ist doch wahrscheinlich auch, dass es keine Sache gibt, die identisch ist mit der anderen.
Das ist so, ja. Und da wir sie ja auch nicht speziell irgendwie verpacken müssen, können wir auch Möhren mit zwei Beinen, wir können kleine Möhren, besonders dicke Möhren mitliefern. Also es findet sich immer jemand, der genau das so haben möchte. Wir nennen das ja wachstumsoriginelles Gemüse,
okay.
Um da einen positiven Begriff zu haben.
Wieder ein neuer Begriff, genau.
Ja, und eben die Leute lernen das, dass auch ein Kohlrabi, wenn er aufgeplatzt ist, doch noch richtig lecker nach Kohlrabi schmeckt und nehmen sich seiner an. Und die Solidarität, da geht es eben auch darum, dass man, wenn man in die Hütte kommt, sich eben nicht erstmal die dicksten und schönsten Brocken raussucht, sondern vielleicht sagt, ich nehme jetzt einen schönen und einen, der vielleicht irgendeine Stelle hat und nicht ganz so schön ist.
Nach welchen Kriterien entscheidet ihr, was ihr anbaut? Wechselt es jährlich? Die andere Frage ist, seltene Sorten. Ich meine, ich habe jetzt, als ich auf eurer Internetseite nachguckt habe, habe ich das eine oder andere gelesen, wo ich dachte, das kenne ich. Ich kenne nicht mal das Wort, geschweige denn, wie das Gemüse aussieht. Ja, nach welchen Kriterien entscheidet ihr das?
Wir versuchen eigentlich, alles anzubauen, was geht. Was hier in der Region machbar ist. Wir haben ein bisschen geschützten Anbau, Folientunnel. Haben sogar schon so Sachen wie Melonen mal ausprobiert, Ingwer mal ausprobiert. Wir lassen aber auch Sachen wieder weg, wenn wir merken, nö, das wurde nichts, war viel zu aufwendig, kam doch nicht viel bei den Leuten dann an letztendlich für den Aufwand. Also ja, wir haben sogar mal eine Umfrage gemacht, um auch so ein bisschen die Mengen einschätzen zu können, wer möchte wovon wie viel. Also es gibt natürlich ein Standardprogramm, das ist Kartoffeln, Möhren, Zwiebeln, Rote Beete, Kürbis.
Ich habe mir jetzt mal einen Begriff in Anführungszeichen gesetzt, exotische Sorten, also Sortenvielfalt, das ist ja auch immer ein Thema in der Landwirtschaft.
Oder? Ja, das eine ist ja die Gemüsearten-Vielfalt, da sind wir zum Beispiel im Moment am Experimentieren mit Süßkartoffeln. Das ist allerdings ein Thema, das die Mäuse, die so gerne mögen, wie nichts anderes.
Okay. Und dann, doch Tierzucht.
Ja, doch Tierzucht, genau. Und dann Sortenvielfalt ist natürlich nochmal was anderes. Da versuchen wir auch zum Beispiel wir kaufen unser ganzes Saatgut bei der Bingenheimer Saatgut AG in der Wetterau. Und da gibt's viele verschiedene Möhrensorten und da sehen wir auch viele verschiedene Möhrensorten aus und probieren uns da durch, was schmeckt uns am besten, was lagert am besten. Also da hat man
also ihr habt Möglichkeit zu experimentieren, was ihr im normalen Handel, im normalen Anführungszeichen, im normalen Lebensmittelhandel eher nicht habt.
Nee, da müsste man dann einfach auf Masse gehen jetzt für den Großhandel und
ja. Katrin, Benjamin, ihr könnt euch da ergänzen, abwechseln, wer es möchte. Habt ihr da als Solaristin und Solarist Einfluss auf diese Entscheidung vom Hof, dass ihr sagt, wir wollen nächstes Jahr dieses und jenes haben, weil jetzt haben wir langsam genug an bekommen?
Also wir können sicher sagen, was wir haben wollen, aber ich glaube, Einfluss haben wir damit nicht.
Also da kannst du die Luise ja direkt fragen.
Ja, sitzt neben auch, dir. Also die Luise, Daniel, hört sicher auf die Wünsche, wenn wir jetzt alle sagen, wir wollen mehr Tomaten, hast ja die Umfrage schon erwähnt, die es gab oder so. Mhm. Aber da brauchen wir ja auch ein gewisses Verständnis für. Man muss ja auch wissen, was wächst auf dem Acker. Das sind ja auch Fruchtfolgen und so, die dann, da bin ich sehr froh, dass Luise und Daniel und das Team das dann entscheiden.
Katrin, wolltest du da nur, weil sonst würde
ja, okay, wollte ich auch gerne noch was dazu sagen. Okay. Wir hatten dann von der Kerngruppe aus schon mal eine Umfrage gestartet und es kamen dann zu diesem Thema, was wünscht ihr euch? Dann kamen doch Wünsche wie Chicorée oder Pilze. Und das ist dann interessant, weil wir wissen erstmal nicht als Konsumenten, wir wissen überhaupt nicht, wie wird denn das angebaut? Mhm. Was braucht's denn dafür, um Pilze zu züchten oder Chicorée zu wachsen? Also haben wir keine Ahnung. Und es ist spannend, weil als Mitglied in der Solawi mit der Zeit, man lernt das dann und versteht es dann auch, dass manche Sachen einfach so speziell angebaut werden und es geht dann einfach nicht. Ja, also aber diese Wünsche kamen jetzt in letzter Zeit kamen nicht mehr. Da kam eher, ach bitte weniger rote Beete und nicht so viel Zuckerhut oder so. Und
dann das war meine Frage vorher. Ne? Wir haben jetzt die letzten Jahre, aber ich meine, das wiederholt sich ja in der Regel, wenn man es nicht gerade was anderes anbaut, Luise, oder?
Das wiederholt sich auf jeden Fall.
Ja, genau.
Eigentlich bleibt das Programm relativ konstant.
Mhm. Ja. Zu der Frage von der Katrin, die Sache mit den Pilzen, wäre das für euch ein Thema, aber das erfordert doch wahrscheinlich dann wieder ganz andere Vorgehensweisen.
Oder? Ja, also ich kenne mich jetzt nicht besonders mit Pilzkulturen aus, aber da braucht man eigentlich auch Räumlichkeiten.
Genau.
Ja, oder Chicorée-Treiberei ist zum Beispiel was einfach komplett indoor vonstatten geht, gar nicht auf dem Acker. Ja.
Was wird denn zurzeit geerntet oder geliefert, angeboten, wie auch immer? Weil ich meine, jetzt kommt ja langsam auch die Jahreszeit, wo wahrscheinlich nicht mehr so viel Freiland wächst, sondern wenn, dann eher unter Tunnel, nennt ihr das?
Ja, also es gibt ein Gemüse-Winterquartier draußen. Da steht jetzt noch Grünkohl, Rosenkohl, Lauch, ein Rest Feldsalat. Und es gibt eben diesen geschützten Anbau, Folientunnel, Posteleinsalat, Spinat, solche Sachen. Also wir versuchen schon immer was Grünes auch dabei zu haben, eigentlich den ganzen Winter, wenn es irgendwie...
Jetzt hast du mir deine Liste zugeschoben, jetzt brauchst du sie selber.
Was diese Woche gerade?
Ja, oder darf ich jetzt mal die Katrin fragen, dann ein bisschen reihum. Was habt ihr denn diese Woche schön... Heute war ja Freitag, ihr habt ja heute abgeholt. Was gab's denn da spannend? Nur ganz kurze Anmerkung von mir. Ich habe auf der Internetseite gesehen, es gibt immer ein Gemüse der Woche und die 46. Kalenderwoche war der schwarze Rettich. Das waren die spannenden. Die wusste gar nicht, dass Rettich auch schwarz sein kann. Was gab es denn jetzt heute Schönes, Leckeres?
Also heute haben unsere Nachbarn abgeholt, da wechseln wir uns ab. Das ist jetzt auch eine Sache, die gibt es eigentlich öfters bei uns, dass Mitglieder für andere abholen und das im Wechsel. Finden wir auch sehr schön. Und heute gab es, weil wir einen kleinen Anteil haben, 1 Kilo Kartoffeln, 500 Gramm Zwiebeln, 500 Gramm Möhren, einen Weißkohl, einen Kürbis und Zuckerhut. Finde ich toll, esse ich sehr, sehr gerne. Und auch Feldsalat.
Benjamin, das Gemüse der Woche. Erarbeitest du das immer, die Rezepte, die da angeboten werden? Da stehen ja immer, habe ich gesehen, drunten Rezepte, Rezeptvorschläge, 1, 2 Bemerkungen und da kommt man auf eine externe Seite. Erarbeitest du die Rezepte?
Nee, aber ich koche und esse die.
Okay. Ja, beispielhaft jetzt, was war mit dem schwarzen Rettich, Luise?
Ja, warum der Gemüse der Woche wurde, Also er ist im Anbau sehr unkompliziert. Und als wir ihn geerntet haben, hat es einfach Spaß gemacht. Und wir haben gedacht, der muss mal ein bisschen groß rauskommen.
Okay.
Ja, so war das. Er ist außen schwarz, innen weiß. Das ist schon mal schön.
Ich wusste gar nicht, dass es schwarze und Rettich gibt. Es ist wie die schwarzen Schwäne. Ich habe mal vor längerer Zeit gelesen, einen schwarzen Schwan, die gibt es tatsächlich. In Australien wurden da mal welche entdeckt. Wir denken ja immer, Schwäne sind weiß. Benjamin, hast du das Rezept nachgemacht, das da zum schwarzen Rettich war?
Nee, aber schwarzer Rettich,
ja.
Ich mag Rettich immer total gerne, weil meine Oma immer Rettich gerieben hat. Deswegen
ja,
schwarz oder,
okay.
oder weiß ist, reibe ich mir den einfach und mache mir den mit Schmand und Salz zu einem leckeren Salat. Da brauche ich gar kein Rezept.
Okay, wunderbar. Katrin?
Ich finde das mit dem schwarzen Rettich ein gutes Beispiel, weil es kommt doch immer mal Gemüse zu uns ins Haus. Kennen wir erstmal nicht. Und was machen wir denn eigentlich damit? Und so dann auch der schwarze Rettich. Und das ist doch schön, mit neuen Geschmacksrichtungen auch zu experimentieren, das auszuprobieren. Koche ich das jetzt eigentlich oder werde ich das roh konsumieren? Und schwarzer Rettich bei uns, wir benutzen den als, machen daraus Hustensaft zum Beispiel.
Ja, ich wollte jetzt gerade sagen, ich reite jetzt ein bisschen drauf herum, das habe ich nämlich gelesen, dass man da Hustensaft machen kann. Luise, kommen die Rezepte von euch vom Hof oder?
Ja, das sind nicht, also Hustensaft, das haben wir tatsächlich auch experimentiert schon. Mhm. Aber sonst suchen wir uns die auch zusammen, wir fragen rum und stellen die so zusammen, ja.
Ja, wunderbar, ich meine, da bekommt man ja gleichzeitig so ein kleines Kochbuch im Laufe der Jahre zusammen, oder? Ja. Mhm. Sehr schön. Ja, dann machen wir jetzt mal nochmal wieder etwas Musik, bevor wir dann in den letzten Teil gehen. Da geht es dann letztendlich doch um die Herausforderungen, die sich aus dem Solawi-Dasein ergeben. Ich habe jetzt hier den Peter Tosh und jetzt muss ich mal auf meinem schlauen Zettel gucken. So, weiter geht's im Text. Etwas viel Bewegung im Studio, aber gut, schadet auch nicht. Wir reden über solidarische Landwirtschaft. Wir haben jetzt bisher darüber gesprochen, was das eigentlich bedeutet, welche Angebote, die daraus entstehen vom Luisenhof in Niederfelden. Jetzt wollen wir mal so ein bisschen über die Herausforderungen reden, die sich aus dieser Arbeit ergeben. Katrin, du wolltest noch etwas nachtragen zu vorher und ja, bitte.
Ja, als Mitglied der Kerngruppe wollte ich doch gerne noch mal ein bisschen die Kerngruppe vorstellen, was wir da eigentlich machen. Wir sind eine Gruppe von momentan 11 Personen, die sich regelmäßig trifft. Und da ist eigentlich die Luise oder vielleicht auch noch jemand anderes vom Hof mit dabei. Und wir bekommen dann sehr ausführlich erzählt, was gerade los ist auf dem Hof, wie es mit dem Wetter bestellt ist, welche Themen dort anstehen. Und dann sind wir gefragt, entweder einzugreifen, jetzt auch gerade, wie ich vorhin schon gesagt habe, so als Vermittlerin auch zwischen dem Hof und den Mitgliedern, dass wir uns überlegen, ja, wie können wir die Kommunikation vereinfachen. Wir haben zum Beispiel dann gedacht, ach, es wäre doch ganz schön, vielleicht einen Comic zu haben, eine Abholstellenetikette. Und dann hat ein Mitglied, die Grafikerin, hat sehr schön dann uns so ein paar Figuren gezeichnet.
So eine Art Logo oder wie?
Nee, so hier an der Abholstelle, wie läuft denn das? Ah, okay. Wie läuft denn das Abholen überhaupt? Ja, weil wir holen jetzt nicht nur unser Gemüse, wiegen das also ab, verpacken das auch selber in den Verpackungsmaterial, was wir selber mitbringen, sondern wir stellen dann auch die Kisten raus, sortieren die auch ordentlich, so dass es alles für die Mitarbeiter vom Hof dann nachher gut vorzufinden ist, wenn die Woche drauf kommen und das dann wieder mitnehmen.
Trefft ihr euch da nach Bedarf oder habt ihr einen festen
Rhythmus? Ja, so alle 6 bis 8 Wochen treffen wir uns. Und eine große Sache im Jahr ist unser Begegnungstag. Den planen wir zusammen mit dem Hof. Und da sind alle Mitglieder eingeladen, an diesem Tag raus nach Niederdorfelden zu kommen und den Hof zu besuchen. Wir machen eine Ackerbegehung, schauen uns unser Gemüse an und machen auch ein Picknick zusammen. Und die Kerngruppe ist halt für das Programm und den Ablauf dort auch mit zuständig und unterstützt dann auch beim Auf- und Abbau, dass das alles schön funktioniert.
Bevor ich es vergesse, Luise, wenn jetzt, was ich ja davon ausgehe, dass ihr drei jetzt das, die Leute am Radio angezündet habt, dass die alle jetzt losrennen und sagen, ich auch. Wie kann man denn bei euch Mitglied werden?
Man guckt auf die Webseite und schreibt eine Mail.
Luisenhof.
Also unter Solar wie Luisenhof findet man das.
Okay.
Niederdorfelden. Schreibt eine Mail, aber zu viel Hoffnung will ich nicht machen. Wir wollen eigentlich stabil bleiben mit der Mitgliederzahl, wie wir sie jetzt haben.
Also neue, ihr seid ausgelastet?
Ja, im Moment ja. Die neue Saison beginnt im Mai. Und klar, springen immer Leute ab. Es gibt persönliche Gründe, warum jemand wegzieht und so weiter. Aber es sind doch wenige Prozent, die...
Also einfach mal, wer Interesse hat, auf gut ja. Glück probieren. Und
ja. Ja. Mail schreiben und gucken, Interesse anmelden.
Ich wollte jetzt noch mal ein bisschen über die Herausforderungen der Landwirtschaft allgemein und sicher auch euch, trotz der Solidarität und allem drum und dran, die sich aus verschiedensten Dingen ergeben. Was ich in der Einleitung erwähnt hatte, der Klimawandel spielt eine große Rolle. Es gibt die Verfügbarkeit von Saatgut und. Was sind denn für euch jetzt wirklich Dinge, die euch auf den Nägeln brennen?
Ja, also die Abhängigkeit vom Wetter ist natürlich unser tägliches Brot sozusagen. Ja. Das ist einfach dieses Landwirt sein heißt einfach immer da sich Gedanken machen, wie passt das alles zusammen und spielt das Wetter mit? Und wir können natürlich immer die Bedingungen versuchen, bestmöglich herzustellen, aber wachsen muss es ja dann doch noch von alleine. Und wir haben wirklich gute Bedingungen mit dem Boden einerseits, haben sehr Boden, der das Wasser sehr gut hält. Wir haben zwei Brunnen, da ist auch ein Bewässerungsbrunnen und ein Hofbrunnen. Also wir haben kein Stadtwasser, sondern nur eigene Brunnenversorgung. Wir messen immer die Brunnenstände und klar, wenn es lange trocken ist, fangen wir an, uns so langsam Sorgen zu machen. Bis jetzt war es einigermaßen stabil. Das ist auf jeden Fall ein Thema.
Ja, das, was ich auch in der Einleitung erwähnte, was mich ja schon seit Jahren immer wieder so beschäftigt, in Anführungszeichen, die Nitratbelastung im Grundwasser. Das ist ja ein Grundproblem in Deutschland. Deutschland muss Strafzahlungen, weil sie in EU-Recht nicht in nationales Recht umsetzen im Hinblick auf die Nitratbelastung im Grundwasser. Spielt das bei euch eine Rolle? Also ich meine jetzt nicht die Strafzahlung,
sondern die Nitrat. Für Gemüsebau spielt es eigentlich, würde ich sagen, keine Rolle. Okay. Das Trinkwasser, was wir selber trinken, das filtern wir vorher. Da wird das Nitrat rausgefiltert tatsächlich, weil der Nitratgehalt über dem Grenzwert liegt bei uns auch. Ja.
Benjamin, was denkst du denn, wie könnt ihr in der Richtung die Landwirte unterstützen im Hinblick auf diese Herausforderungen? Also meine, das eine sind die finanziellen Sachen, aber auch diese natürlichen Gegebenheiten. Hast du eine Einschätzung, was ihr da als Solaristen, wie ihr da einwirken könnt? Oder mit Unterstützentätigkeit?
Ja, als Konsument oder als Mitglied habe ich, glaube ich, schon die Möglichkeit zu sagen, okay, ich kaufe, gebe mein Geld zum Beispiel für eine Form von Landwirtschaft aus, die mindestens Bio ist oder Demeter, also die einen hohen Standard setzt und damit ja auch die Böden schützt. Also das ist schon etwas, was mir sehr wichtig ist und wo, finde ich, wir alle etwas dafür tun können. Mhm. Das kostet dann ein bisschen mehr Geld, aber schützt die Böden langfristig. Das ist mein Weg.
Und im Strich wird es uns vielleicht auch nicht teurer werden, wenn man bedenkt, was ich jetzt vorher erwähnt, mit diesen Zahlungen, mit den Steuern, irgendwie finanzieren wir das ja doch alles auch mit, wenn sie auf Umwege ist. Gut.
Vielleicht eine Möglichkeit, auch das Klima zu schützen,
Ja, kein Problem.
Das Pflanzen von Hecken und Baumreihen, da sind wir im Moment auch dran, dass wir da einiges machen.
Für die Insekten.
Unter dem Begriff Agroforst ist es mittlerweile ja auch bekannt. Ja.
Ja, da bleibt mir nichts anderes übrig, als euch allen noch viel Erfolg zu wünschen. Das war Benjamin Zialowski, der als Solarist beim Luisenhof ist, die Katrin Skog und die Luise Henze vom Luisenhof. Vielen Dank euch, dass ihr hier in der Sendung wart. Ich habe jetzt noch 2, 3 Termine, die ich gern durchgeben würde. Und bevor ich es jetzt wieder vergesse, mein besonderer Dank geht natürlich ein Stück weit an die Gisela Schmidt, die auch Solavistin ist bei euch im Luisenhof. Die hat mich eigentlich auf das Thema erst draufgeschubst. Also wir kennen uns so ganz flüchtig und die hat mich dann mal darauf angesprochen. Die ist eine eifrige Radio-X-Hörerin, hört auch das Umweltmagazin immer wieder. Ja, und sie hat auch den Kontakt hergestellt. Also Gisela, wenn du uns hörst, vielen Dank dafür. Und ich hoffe, es war für euch alle am Radio auch eine spannende Sendung. Also vielen Dank euch, dass ihr hier wart im Studio. Bis zum nächsten Mal, sage ich jetzt mal ganz optimistisch.
Dankeschön.
Dankeschön. Okay. Ja, aber wie gesagt, ich habe noch 2, 3 Termine. Einer ist ganz, ganz, ganz brennend aktuell. Morgen am 29.11. in der Zeit von 14 bis 16 Uhr gibt es eine Ausstellungseröffnung im Rahmen des Programms Radentscheid Frankfurt, und zwar das historische Museum in der Saalhof 1 richtet eine Sonderausstellung aus Bewegung, Ausrufezeichen Frankfurt und die Mobilität, und da wird es eine Podiumsdiskussion und Berichte geben, wie es weitergeht mit dem Radentscheid, der feiert sein 8-jähriges Bestehen. Wie gesagt, morgen 29.11. 14 bis 16 Uhr im Historischen Museum. Dann eine Greenpeace-Veranstaltung oder ja auch eine Ausstellung in Zusammenarbeit mit dem Mehrgenerationenhaus im Gallus. Da ist die Adresse Idsteiner Straße 91. Der Eingang ist in der Kelkheimer Straße durchs Hoftor. Da findet ihr die Informationen über Kids, Kids im Gallus heißt es, kids-gallus.de. Es geht um eine Amazonas-Ausstellung zum Erhalt des Amazonas, und die Vernissage ist am 4.12. 17 bis 18.30. Die Ausstellung selber insgesamt läuft vom 4.12. bis zum 18.12. im Familienrestaurant vom Mehrgenerationenhaus. Ganz interessant hinzugehen, wenn ihr Lust und Zeit habt. Da gibt's einiges zu sehen und zu lernen. Und dann habe ich noch etwas, das ist vom Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum hier in Frankfurt. Die haben eine Ausstellung ab dem 5.12. und da dürft ihr euch ein bisschen Zeit lassen. Die geht noch bis zum 30.08.26. Titel ist ganz schön heiß hier, Leben und Sterben in Messel. Da wird über Funde in Messel berichtet und informiert. Und von mir nochmal vielen Dank fürs Zuhören. Radio X plus 7 als Hinweis. Ab morgen, wenn ihr es nochmal nachhören wollt. Zum Schluss habe ich noch etwas Musik. Und zwar gibt es einen Tuareg Blues.